mit großer Macht kommt coole Verantwortung, ja. Ich merke das auch, dass auf der Straße sehen mich Leute an und denken, gib mir einen Tipp. Ja, moin, Mattes. Wie ist das? Wie ist die Luft hier oben?
Moin, Christoph. Ja, ich hier soweit so gut. Ich bin gerade frisch vom Tanzkurs zurück. Man wird ja, ne, man ist ja in so einem Alter, wo man sich in Sozialleben einordnet, die man vorher nicht kannte. Jetzt ist man erwachsen. Da kann man nochmal Standardtänze lernen.
Hast du es nicht mit 14 gemacht? Ich habe das Gefühl, ich dachte, man macht das immer mit 14. Irgendwie hat das, ich weiß auch gar nicht, ob das was mit der Konfirmation zu tun hat, aber in dem Zeitraum machten man oft Tanzkurse.
Ist das so?
Ich habe das nicht.
Also ich kenne das.
Ich habe das auch nicht gemacht.
Einen Tanzkurs hatte ich zum Abi, hatte ich ganz kurz in der Schule was und einmal mit meiner Großmutter und meiner Mutter gelernt. So, und meine damaligen Tanzpartnerin. Aber ansonsten, nee, also nichts.
Also ich kenne ganz viele Leute, die das gemacht haben, sagen wir mal zwischen 14 und 17, also in Tanzkurs. Das war so ein Ding, als wäre das wichtig, das zu machen. Aber
du kommst vom Dorf, weißt du, vom Dorf, da gelten andere Regeln, da lebt man immer noch mal 15 Jahre in der Vergangenheit, vielleicht noch mehr.
Nee, ich glaube nicht. Meine Freundin hatte das, glaube ich, auch davon berichtet, dass sie in dem Zeitraum einen Tanzkurs hatte, also in dem Lebensabschnitt. Und das ist, glaube ich, das gehört zum Heranwachsen dazu, Mann. Das ist vielleicht der Grund, warum du nicht so erwachsen bist.
Ja, vielleicht auch liegt es daran, dass ich vorher mein Leben vor dem Computer verbracht habe. Jetzt auch noch, aber anders. Und da hatte man noch nicht so die Ambitionen, weißt du? Jetzt, als verheirateter Mann, da darf ich mir auch einen Tanzkurs mal gönnen.
Ja, Berichte. Wie alt sind deine Kollegen? Ist das für Erwachsene oder hast du auch nur 14- bis 17-Jährige im Tanzkurs?
Also wir sind eher die Jüngsten, tatsächlich. Heute war noch mal jemand dabei, den wir noch gar nicht gesehen hatten. Also wir waren jetzt zwei Termine, ne? Aber die waren am ersten wie nicht dabei. Die waren so alt wie wir. Ein anderes Pärchen, das ist so, beide 5 Jahre älter vielleicht. Und dann ist da erstmal viel Luft. Und dann sind die Leute so in ihren Fuffis. Und dann haben wir auch so Rentnerpaare, so zwei.
Ist das denn zum Lernen oder ist das so ein offener, wo man einfach hingeht und dann ist irgendwie einmal Foxtrot, einmal Walzer und das wiederholt sich dann alle 10 Wochen?
Nee, es ist, es ist ganz viele Tänze.
Pro Tag?
Es ist wirklich wie, jetzt haben wir ein bisschen Tango-Schritte gelernt, alles klar, zack, jetzt machen wir Disco-Fox oder so. So ein Wechsel war das. Am ersten Termin haben wir, glaube ich, 3 gemacht und jetzt auch nochmal 3 neue, meine ich, oder 2. Und halt die alten nochmal wiederholt. Das geht ja richtig, richtig zackig zu. Das ist auch wirklich, du hast da keinen Moment der Pause. Das ist wirklich du kommst rein und der Typ, ohne sich quasi großartig, also hat einmal Hallo gesagt, so hat gesagt, ich bin der und der. Und dann ging es einfach los. So komplett, also kein Kennenlernen. Das hatte ich so erwartet.
Dass er sich in dich reinfühlt.
Ja, oder im Namen lernt oder so. Das war ihm alles vollkommen egal. Der hat dann gesagt, so, und stellen wir uns so und so hin. Und jetzt legen wir los. Und er hat einfach losgelegt. Keine Pause, kein gar nichts. Das ging los. Ich sag mal so, wir sind ja die Jüngsten. Und das merkt man auch am Humor. Der ist nicht für uns gemacht. Der ist einfach, in unserer Generation ist der einfach nicht mehr so, zieht er nicht mehr so, sag ich mal. Ne? Also da kommen halt nur so Sprüche, so, ja, da musst du die Frau richtig führen, darfst du jetzt ausnahmsweise mal machen, sonst hat sie ja hier die Hosen an und so, all diese Sprüche.
Wir wissen, zu Hause ist das anders, aber jetzt musst du das mal machen.
Genau, und wenn die Frau ganz brav ist, dann machst du deine Schritte nach und so und wir müssen jetzt leise reden, Jungs, weil Frau ist ja klug, die kriegt das mit, so, da drehst du einfach sowohl innerlich das Auge als auch körperlich, kannst du nicht anders, als dass du kurz die Decke anschaust. Naja, aber also Tanzlehrer technisch super.
Haben die anderen denn gelacht, die alten Leute?
Ja, klar.
Kommt dann so eine ausgelassene Stimmung auf, wo alle so ein bisschen lockerer werden, weil die Haare kennen, das kennen wir doch.
Ja, da kommen halt der Haha, so, ja, es kommt schon vor.
Also pass gut auf, Manfred, zu Hause kriegst du das alles wieder, oder?
Hin und wieder ist dann auch mal so ein, kommt immer so ein Gegenspruch, weißt du? Oder da wird ja aus dem Publikum quasi nochmal so ein Witz nach der hergeworfen, der auch unnötig ist. Aber es ist seltener. Naja, aber Progress ist da. Ich glaube auch, ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich so gut sind, wie ihr behauptet. Also wir als Gruppe.
Nein, das ist die beste Gruppe, die er je hatte, glaube ich, seit ihr.
Oder die Gruppe einfach besser ist als wir, also meine Frau und ich. Und überhaupt auch immer, ja, irgendwie die Gruppe gestern.
Das ist doch nur, um euch zu motivieren. Das klingt doch standardmäßig.
Wobei, nein, explizit gestern, er hat gesagt, gestern hat er eine Gruppe und da waren nur drei Paare da. Und die haben richtig Zunder gehabt, also richtig gelernt, weil das halt auch so wenig Leute waren und so. Aber sonst hieß es, ja, wir hatten irgendwie Donnerstag einen Termin und da ging das deutlich langsamer. Und hier machen wir jetzt schon so Schritte. Und er lobt er. Und er hat sogar, es ist sogar nach der Folge,
Nach der Folge.
Ist sogar nach der...
Bist du sicher, dass du keine DVD guckst, Mathis?
Ja, das fühlt sich nicht DVD-ig an, aber wer weiß. Ja, und er ist sogar rausgegangen zu den Nachfolgeleuten, die dann den nächsten Kurs quasi gleich im Anschluss hatten. Und hat denen dann noch sogar gesagt, von wegen, ah, dieser Kurs jetzt gerade, der hat so richtig delivered. Da könnt ihr jetzt ja keinen Druck, aber da warte ich natürlich noch mehr von euch. Ihr seid ja der fortgeschrittenen Kurs.
Hat er das Wort delivered?
Nee, das Wort delivered nicht gelöst. Das ist jetzt meine freie Interpretation seines Gespräches.
Ich habe dazu eine Frage. Wenn er gar nicht weiß, wie er heißt, hat er sich Spitznamen überlegt? Bist du jemand
für ihn? Also er fängt die an zu lernen, glaube ich, jetzt so ein bisschen. Er hat angekündigt, dass er das ja nicht, er macht das ja nicht. Und seine Partnerin, also eine andere Tanzlehrerin da, die hat er ja auch unter anderem da, weil die macht das mit den Namen. Die kann das nämlich. Er ja nicht.
Ja, weil Frauen können das ja.
Frauen können sich nämlich
den Namen besser. Oh. Hat er dazu einen Spruch gebracht?
Oder? Ja, hat er einen Spruch gebracht. Das war, ja, klar. Ja, auf jeden Fall hat er den ja auch so angekündigt, mit dass sie so gut waren und so. Gerade heute hatte ich wirklich das Gefühl, ich habe gar nichts gerafft. So, ich habe also jeden zweiten Schritt verkackt. Letztes Mal lief wirklich ganz okay, aber heute war richtig schlimm.
Bei welchem Tanz scheiterst du denn?
Nennen sie alle und ich sage ja.
So. Ach so, ich dachte, das letztes Mal warst du gut.
Weil es heißt, ich ja, absolut easy mode, das kann ich auch im Schlaf. Die Kinderversion wahrscheinlich, ich nehme nicht an, dass wir das wirklich gut tanzen.
1, 2, 3, 1, 2, 3.
Genau. Ja, wir haben heute irgendwie, wir haben Rumba probiert, das ging ganz gut. Cha-Cha-Cha geht eigentlich echt ganz gut. Der Trick bei den ganzen Tänzen, kann ich jetzt schon mal sagen, ist, den Namen des Tanzes immer mitzusagen, während du es machst. Also der Cha-Cha-Cha, da sagst du natürlich immer Cha-Cha-Cha, wenn du deine Schritte machst. Und wir haben Tango getanzt.
Und bei Walzer sagst du dann immer Wiener Walzer.
So ungefähr. Oder was sagst du denn? Wir haben Tango gelernt oder angefangen. Da war ich nicht gut. Er hat auch gesagt, das ist eigentlich...
Tango?
Ja, ich hab einfach jetzt Tango gesagt, aber allein das hat mir geholfen, weil ich einen gewissen Rhythmus da nicht drin hatte. So, ja, und ich kann das, also jeder Tanz funktioniert so, du kannst einfach den Namen des Tanzes, entweder sagst du sowas wie Disco Fox oder so, oder du sagst halt einfach das Wort ganz oft im Takt. So, das hilft auch schon. Oder beim Cha-Cha-Cha sagst du es halt immer nur dann, wenn du hast da so einen Schritt so Schritte nach vorne und dann so Schritte zur Seite. Und das ist der Cha-Cha-Cha ist halt die so schnelle drei Schritte zur Seite. Und dann sagst du natürlich immer Cha-Cha-Cha.
Okay, das ist ein Teil des Cha-Cha-Cha, ist der Cha-Cha-Cha. Also ist nur die Hälfte. Also ist der Cha-Cha-Cha gar nicht vollständig.
Nee, der Tanz ist nicht nur der Cha-Cha-Cha, der hat auch noch, auch noch zwei andere Schritte. Genau.
Da haben sie das abgekürzt. Vielleicht hieß der früher mal anders.
Ja. Dann gibt es noch den Rumba, der ist wie der Cha-Cha-Cha, nur mit weniger Schritten. Also eigentlich könnte man den Cha-Cha nennen. Und einen Cha weglassen vielleicht.
So. Aber hast du beim Rumba denn auch den Cha-Cha-Cha-Teil? Oder fehlt er beim Rumba?
Ja, der ist so halb drin. Das ist halt das Ding. Du könntest Cha-Cha sagen oder so.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann dir nur sagen, meine Mutter wird mich anschreiben jetzt nach dieser Folge und sagen, warum machst du nicht mal einen Tanzkurs?
Ja, mach doch mal, Christoph.
Das ist so das einzige Problem.
Und
das
du bist ja noch nicht verheiratet, deswegen kannst du ja noch nicht.
Ja, dann ist es so.
Entweder heiratet man bald oder man hat gerade geheiratet. So, das sind diese... Das kann man machen. Mehr. Oder du bist über 50. So. Dann kannst du Tanzkurse machen.
Hast du denn schon Werbung für unseren Podcast gemacht?
Nein. Nach diesem Gespräch weiß ich auch nicht, ob ich es machen möchte.
Erstmal ist es ja genau das, was wir wollten. Es ist die Zielgruppe da, die wir ansprechen wollen, die quasi noch gar keinen Podcast hören.
Ja.
Und wir die auch halten, weil die nicht wissen, wie es besser geht.
Ja, das stimmt.
Und du hast Direktmarketing. Du kannst perfekt von dir überzeugen in dem Moment.
Ja, mit meinem krassen Dance-Moves. Sagen sie, wenn der seinen Podcast so halb so gut macht wie seine Dances, dann ist der Podcast richtig scheiße. So. Apropos Podcast, ich habe Feedback bekommen. Einer unserer Zuschauer ist nämlich, würde ich sagen, mit der größte Fan unserer Sendung. Einfach deshalb, weil er immer zu jeder Folge auch Feedback gibt. Das Ding ist, wir haben ihn letztens getroffen. Wir hatten ein kleines Hörertreffen. Und da habe ich aus Versehen ihn angeworben für unsere Filme. Und jetzt arbeitet er bei uns. Jetzt haben wir den Vorteil, dass ich einen echten Hörer bei uns arbeiten habe. Und jetzt kriege ich auch das Feedback selber mit. Ich kriege es immer direkt. Ich muss nicht mehr über dich das mir geben lassen. Ich habe jetzt das erste Mal, dass mir Leute auch schreiben, was sie von den Folgen halten. Das finde ich sehr gut. Und du kriegst ja eine ganze Menge Feedback. Und ich nehme einfach die Leute, die werbe die langsam ab und sorge irgendwie dafür, dass sie auf meine Seite gezogen werden vom Feedback. Das ist doch das, worauf ich hinaus will. Ich habe dazu aber letztens noch Feedback bekommen, dass wir seien sehr gut hörbar neben der Arbeit. Das möchte ich nochmal klarstellen, war nicht die Person, die jetzt bei uns arbeitet, ja. Tatsächlich nicht. Wir sind gut gängig neben der Arbeit, das ist doch schön.
Also möchtest du es als Tipp geben, dass so ruhig Leute uns mal bei der Arbeit hören und nicht nur beim Autofahren. Aber es geht, glaube ich, um körperliche Arbeit, oder? Und nicht um geistige Arbeit, weil das...
Ja. Also es war okay. Hausrenovierungsarbeit, habe ich gehört. Dafür sind die, glaube ich, das ist schon präzisiert dafür eigentlich.
Sollte man da vielleicht auch immer so ein Handwerkssegment in unserem Podcast einbauen, wo wir dann so Tipps geben, falls hier zufällig jemand, zum Beispiel beim Abkleben von Farbe, dass du da jedes Mal noch so einen Tipp zugibst, falls jemand tatsächlich gerade malt und das hört.
Da habe ich, Tipp.
Hast du einen Tipp?
Ja, ich habe einen heißen Abklebetipp. Wenn du malst und du klebst ab, das Naive ist, du klebst ab, und dann fängst du an zu malen. So, das ist falsch. Was du machst, ist, du malst erst absichtlich auf das Tape. Machst das Tape richtig nass und dann kannst du den Rest der Wand malen und dann ist die Linie perfekt, wenn du es abziehst. Da ist der heiße Top-Tipp für heute. So.
Sehr gut.
Der Luft hier oben, heiße Handwerker-Tipp dieser Woche.
Werde ich gleich ausprobieren.
Ja.
Ich werde hier erstmal hier ein Quadrat auf die Wand malen und gucken, ob die Linien gut sind.
Du kannst bei mir vorbeikommen, kannst dir meine Wand angucken, kannst dann gucken, wie perfekt die gestrichen ist an der einen Stelle, wo ich es gemacht habe. Und dann kannst du dir davon selber ein Bild machen, wie gut das funktioniert.
Ich habe auch noch einen Tipp für dich.
Na.
Kennst du vielleicht schon, aber ist mir so aufgefallen, weil ich war wieder im Discounter meines Vertrauens. Kurzer Umweg der Story. Ich war da, weil ich eigentlich für meinen Milchschäumer wollte ich Barista-Milch kaufen, die es nicht gab. Natürlich. Also von Hafermilch Barista. Das gab es nicht von der Marke, die ich kaufe. Ich kaufe natürlich das Premium-Produkt.
Selbstverständlich. Bei einem Premium-Milchschäumer brauchst du auch ein Premium-Milch.
Ich habe jetzt die, ja, aber zu Recht, weil ich habe die Discounter-Marke gekauft. Schäumt nicht. Oder schäumt kurz fast hoch. Man denkt so, jetzt entwickelt sich sehr gut. Und dann flacht der ganze Schaum ab. Hm. Und dann habe ich nur noch heiße Milch. Mit ganz leicht perforiert oben.
Hm.
Also kann ich dir, falls du einen Milchschäumer hast, schäumen mit der Premium-Hafermilch, Barista, von, weißt du, ne, die aus den Alpen. Die sind das, glaube ich. Die mit der Alpenmilch, die Alpenhafermilch da.
Achso, die Alpenhafermilch, ja. Entschuldige bitte.
Aber ist mir aufgefallen, weil ich habe noch was entdeckt in meinem, also ich bin ja ein kleiner Entdecker. Ich mag das.
Deswegen sitzt du auf dem Pferd auch vorne.
Es gibt ja in Discountern, ist ja eine sehr begrenzte Produktpalette, aber... Es gibt ja auch von Standardprodukten manchmal was zu entdecken. Und ich bin da so einer, ich probiere da auch mal aus. Und ich habe gelernt, also wenn du ein neues Produkt ausprobieren willst, weil du Bock drauf hast, dann gibt es ja manchmal so Ecken in Discountern, da gibt es verschiedene Sorten von dem Produkt. Und du musst immer die Sorte kaufen, von der am wenigsten Dinge da sind.
Ja, das da ist ein Standardtipp. Ne? So kaufe ich mal Wein. Weil ich bin ja nun kein Profi, was Wein angeht. Und da kann man sich auch drin verlieren. Ich kann aber sagen, wenn ich vorm Regal stehe, welcher schmeckt wohl, weil ich kaufe den, der fast weg ist. Hier. Und das funktioniert. Es ist so ein simples Ding. Einfach der Masse folgen. Ja. Dumm. Sei doch mal ein Schiepel.
Ja, weil alle den kaufen. Ja. Ich habe das nämlich jetzt auch schon wieder... Ich kaufe nämlich in meinem Discounter kaufe ich öfter so Hummus. Ich habe schon zweimal den Hummus genommen, der da war, der mega scheiße war, also mit so Falafeln drin. Übelst eklige Falafeln, weil die total vertrocknet sind. Und jetzt habe ich das schon wieder entdeckt, weil ich habe eine Pommes-Soße entdeckt mit Sweet Onions. Die steht bei einer Hamburger-Soße. Sie haben fast die gleiche Verpackung und die Hamburger-Soße ist immer volle Palette, richtig gefüllt bis oben hin und ich muss meine Pommes-Soße ganz hinten in der Ecke finden. Weil das Gute ist immer hinten, versteckt. Das wollte ich dir mitgeben auf jeden Fall, diesen Tipp. Weil ich habe das gemerkt und ich werde das jetzt auch öfter anwenden und mir nicht... Oh, das ist so viel da, das muss ja okay sein oder das. Nein. Ja. Immer das, was. Auch wenn das angeknittert ist, die Box. Wenn die letzte Box angeknittert ist, ich würde sie auch nehmen, weil es die beste Box ist.
Apropos heiße, wir sind jetzt hier gerade in der absoluten Tippphase. Ich habe von dir noch einen krassen Tipp gelernt, den ich hier wiederholen möchte. Ich habe ein neues Kultgetränk gelernt, letztens. Vielleicht möchtest du das kurz erklären.
Ich war auf einer Hochzeit und wollte einen Cocktail trinken. Aber es gab nur Cola. Man hätte so Whisky-Cola oder so trinken können. Da hatte ich keine Lust drauf. Aber das Exotischste, was sie aus meiner Sicht hatten, waren Ginger Ale. Ich als alter Dorfjunge habe das natürlich mit Korn getrunken.
Na klar,
und entdeckt,
na klar.
Das ist wirklich, kann man sehr gut mischen. Ginger Ale und Korn. Ich habe es jetzt Marne Mule genannt, in Anlehnung an Moskau Mule, dem bekannten Ginger Ale.
Und da fällt einem das kleine Dorf Marne direkt als erstes ein.
Ja, wenn etwas für Korn bekannt ist in Schleswig-Holstein, dann ist es natürlich ein Ort in Dithmarschen.
Ja,
und
selbstverständlich.
Marne Mule passt natürlich alliteratorisch sehr gut. Und ich glaube, das ist noch nicht so ein Renner auf dem Markt so, weil Korntrinker und Ginger Ale Trinker, das ist nicht...
Andere Welten, ja. Das
sind zwei Welten, die normalerweise nicht so zusammengekommen. Und deswegen habe ich das entdeckt und ich habe es dir auch präsentiert.
Ja, und ich möchte sagen, wirklich, ich habe es belächelt. Ich habe es probiert, bestellt und muss sagen, top. Also gut, du musst Ginger Ale mögen. Sobald du es magst, magst du Marne Mule. Da ist einfach nicht, da ist nicht dran rütteln. Ja, das ist einfach, das stimmt und es ist sehr gut. Und ich habe auf der Party, auf der wir dann waren, war in so einer Bar, ich habe den, glaube ich, dreimal bestellt. Und ich habe den auch, beim letzten Mal habe ich ihn sogar per Namen bestellen können. Du hast da diese Saat ausgesät und jetzt wird von der Veranstaltung in Kiel wird sich langsam über ganz Schleswig-Holstein, dann Deutschland und dann die Welt der Marne Mule verbreiten.
Die waren auf jeden Fall sehr verdutzt. Also ich habe ja angefangen zu fragen, haben Sie Ginger Ale? Dann hätte ich den gerne mit Korn. Da haben sie ein bisschen geguckt, aber ja, mache ich, weil ich sehr lieb gefragt habe. Und dann hat sich das ja auch wieder in Läuffeuer unter unseren Freunden verbreitet. Das haben ja mehr getrunken. Und als ich dann irgendwie das dritte Mal da war, um einen zu bestellen, Ginger Ale alle.
Ja.
Die haben damit nicht gerechnet. Das hatte ich auch noch nie, dass ich in einer Bar
so sozusagen... So ist das, wenn der Trend den Markt erobert. Ich meine, wir kennen das ja. Seitdem wir von Barbadinos reden, ist Eierlikör überall in Deutschland ausverkauft.
Als ich im Discounter meines Vertrauens war, war nur noch eine Flasche vom günstigen Eierlikör
da.
Das letzte Mal.
Siehste?
Weiß nicht, ob sie teuren haben, aber vom günstigen war nur noch eine Flasche da.
Ja, und jetzt, ich meine, du hast ja offensichtlich, wahrscheinlich hast du auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen schon erwähnt, dass du die Sweet Onion Soße so gut findest bei dem Discounter des Vertrauens. Und jetzt ist es kein Wunder, dass der ausverkauft ist und du ganz nach hinten reifen musst. Du alter Influencer. So ist das einfach.
Gib aber noch mal einen Tipp, falls ihr den Cocktail zu Hause nachmachen wollt. Eiswürfel sind immer gut und nimmt dieses Ginger Ale, was ein bisschen süßer ist und nicht Ginger Beer oder so. Es gibt ja doch dieses, was zu sehr nach Ginger schmeckt, das Scharfe.
Ja.
Ginger Beer. Das ist noch nicht approved. Das haben wir noch nicht durchgetestet.
Das muss
noch durch die Qualität.
Aber da muss dann wahrscheinlich noch Limette dazu oder so und dann passt das auch.
Ich behaupte, ich habe das erfunden. Bin mir auch sehr sicher, dass ich das erfunden habe. Niemand anders auf der Welt das schon mal ausprobiert hat.
Selbstverständlich.
Aber die Füchse von Nordhäuser, die haben gleich, nachdem ich das erfunden habe, das auf ihre Webseite gestellt als Serviervorschlag für ihren Eiskorn.
Der Markt reagiert schnell, sagst du.
Da waren die richtig schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste nicht, dass die da so in meinem Kopf drin sind.
Die Frage ist, hast du deine Connections zu allen der größten Kornherstellern in Deutschland direkt genutzt? Ich weiß ja durch deinen Snapchat Fame, hast du ja direkt Draht quasi, das rote Telefon zum Hersteller von Honest No Doppelkorn. Hast du das schon genutzt, um zu sagen, Leute,
ich habe jetzt nicht nur
für euch das virale Snapchat-Erlebnis aller Zeiten, eure Cappy auf den Markt geschmissen, um für euch kostenlos Werbung zu machen. Nein, ich habe auch noch den neuen Trendcocktail für euch erfunden, der jetzt gerade die Welt von Kiel aus frischer erobert. Und hast du direkt gesagt, so, jetzt müssen wir über finanziell reden. So, wie kannst du da abgesichert sein?
Ich hatte ja auch damals schon mit dem Vertriebsleiter von besagter Firma telefoniert, bezüglich der Cappy. Und der vertritt die Meinung, ist mir egal, was ihr macht, Hauptsache, das fällt nicht negativ auf euch zurück. So, auf uns zurück. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Die sind da ein bisschen bodenständiger unterwegs. Vielleicht muss ich dann doch mal, nee. Ich gehe nicht zu Nordhäuser. Da rufe ich nicht an. Das ist unter meiner Würde.
Nee, du musst ihn einfach, da fehlt noch eine, also Sachen aus zwei Zutaten sind kein Cocktail. Mag man eigentlich. Du brauchst jetzt nur noch was, wo die Plagiatisten von Nordhäuser nicht direkt ansetzen können und das ihr eigenes machen können. Du brauchst noch einen kleinen Twist drin, sagen wir Limette am Rand oder so. Und zack, ist das aus drei Teilen, ist ein echter Cocktail.
Habe ich auch schon nachgedacht, aber dann müsste man auch vielleicht was, so vielleicht so ein Holsteiner Cox oder so ein Apfelstück.
Das ist smart. Ein bisschen
das Norddeutsche noch drin hast. Ja. Oder ein bisschen Grün. Nee, das wäre dumm.
Grünkohl, aber als Eiswürfel. Ein Grünkohl-Eiswürfel. Grünkohl-Eiswürfel. Der ist jetzt langsam
das,
in der
Das Ding ist alles auflöst. Zu doll. Also mir gefällt die Einfachheit.
Ja.
Des Mahnemules. Und auch, dass es wie ein Cocktail klingt, aber keiner ist. Mhm. Finde ich auch eigentlich ganz charmant. Dass jemand, also dass man tut, als wäre man eigentlich was Größeres. So.
Ja.
Fake it until you make it.
Das stimmt, ja.
Das ist so eine kleine Botschaft, die da steckt.
Wenn du es noch erweitern würdest, um eine kleine Geheimzutat, die einfach noch nicht öffentlich machst, dann kannst du ja ansetzen, so Leute hier. Stefan, der Vertriebsleiter, ich weiß nicht, ob das Stefan heißt, aber ich nenne ihn jetzt einfach Stefan. Hier, jetzt reden wir aber bitte über Affiliate-Programme, wo ich dann auch pro Verkauf mal was abkriege, ja, für mein Influencer-Dasein. Ich meine, wir wissen beide, du bist ein Influencer, du hast Macht. Nutz sie doch auch mal aus.
Ich werde das versuchen. Ich weiß auch gar nicht, ob der da noch aufgestiegen ist in der Karriereleiter. Ist ja ein Riesenbetrieb.
Was ja gut ist für dich, ne? Du hast dann ja direkt einen Draht nach ganz oben dann. Ich kenne euch ja schon gut. So. Apropos Influencer. Ich habe mich gefragt, ist dir eigentlich bewusst, welche Verantwortung du trägst? Mir ist wirklich aufgefallen, dass du, explizit du, Christoph, du bist wirklich in gewisser Weise ein Influencer. Du hast irgendwie, hast du eine Art Macht über Leute.
Ich weiß noch nicht, wo das jetzt hinausläuft.
Nee, also denkst du da auch drüber nach, so, jetzt gerade hier auch im Podcast, was für eine Verantwortung mit darum schwingt? Ich meine, wir haben jetzt gerade das Problem gehabt, dass wir über 7 Jahre einen guten Freund einen anderen Namen gewählt haben, ihn zu benennen und jetzt am Ende sich für uns rausstellte, du, eigentlich fühlt es gar nicht so gut, dass du mich anders nennst, als mein echter Name ist. So. Und diese, ja, aber trotzdem, dass sich im Freundeskreis so etabliert hat.
Möchtest du das nochmal erläutern, wie das, was da los war? Ja, das ist eine gute Geschichte eigentlich, ne?
Ja, es ist einen guten Freund, den haben wir getroffen und er hat gesagt, ja, ich bin der und der.
Als er noch kein guter Freund war, sondern genau. eine flüchtige Bekanntschaft auf einer Studentenparty.
Ja, und Christoph sagt, nee, du siehst nicht so aus, du siehst aus wie ein Rolf. Und ich habe gesagt, ja, stimme ich zu. Und dann haben wir beide ihn Rolf genannt und in kürzester Zeit hat sich das einfach etabliert. Und sogar Freunde, die mit ihm zur Schule gegangen sind, die haben angefangen, ihn Rolf zu nennen.
Man muss aber auch sagen, dass der Name nicht so weit weg war von dem Namen, wie er sich vorgestellt hat. Ne?
Stimmt.
Also es war jetzt nicht kilometerweit weg, aber ja, es ist faszinierend, dass das so funktioniert.
Deswegen musst du immer aufpassen. Das ist ja meine Nachricht jetzt. Das habe ich da sehr, sehr krass gemerkt.
Mit großer Macht kommt coole Verantwortung, ja. Ich merke das auch, dass auf der Straße sehen mich Leute an und denken, gib mir einen Tipp. Erzähl mir was.
Ja, was soll ich, was ist der richtige Eierlikör? Was soll ich hier trinken? Was mache ich mit meinem Korn, um den classy zu machen und zu einem guten Getränk?
Zum Eierlikör kann ich auch nochmal sagen, ich experimentiere ja weiter mit meinem Milchschäumer. Dieses Eismaschinending, was ich die ganze Zeit, dieses Verlangen nach einem Gerät, mit dem ich Sachen machen kann, erfüllt das gerade so. Bloß, dass es in heiß ist. Das Eis, weißt du?
Das ist dein Slushy-Ersatz, lass mich das mir erzählen.
Ja, ich probiere Sachen aus mit meinem Milchschäumer, die ich eigentlich mit dem Slushy machen würde, bloß dass es halt kein Slushy ist, sondern ein Milchschäumer.
Apropos, ich muss mich entschuldigen. Ich habe jetzt etwas beschlossen, du weißt es glaube ich schon, aber ich habe beschlossen, jetzt doch in die Kaffeewelt einzusteigen.
Oh no.
Ich habe es noch vor, ich glaube, was war es, 4 Folgen oder so gesagt, dass ich da glaube ich niemals eindringen möchte, weil die so tief ist. Aber irgendwie, und ich sage irgendwie und weiß, eigentlich ist es wahrscheinlich auf den YouTube-Algorithmus zurückzuführen, habe ich jetzt das Bedürfnis, mich doch mit Kaffee auseinanderzusetzen, weil ich mir denke, vielleicht verpasse ich da einfach was. Und ich habe jetzt beschlossen, weißt du was, ich besorge mir jetzt ein Starter-Set, sage ich mal. Ich besorge mir einen guten Kaffee, ich besorge mir eine Mühle und ich besorge mir was zum selber so ein Kaffeefilter-Ding, dass ich, weißt du, dass man so oben drauf packt auf einen Becher oder so. Und dann kann man das einfach direkt sich gießen. Also keine Maschine. Eigentlich bin ich ja so ein Maschinentyp. Ich möchte einen Knopf drücken und dann möchte ich ein Problem gelöst bekommen. Vollautomatisch und gut.
Ja, aber das ist, kannst du erstmal gar nicht vergessen. Und was dir jetzt schon fehlt, was ich höre, ist, dass du keinen Wasserkocher hast, der entsprechend Dinge macht oder nicht.
Das stimmt.
Da brauchst du auch spezielle Wasserkocher oder das
ja,
ist damit das perfekt.
Ich habe mich ja ein bisschen informiert. Es geht auch, man muss nur vorsichtig sein.
Das bist du doch nicht. Das ist ja, wenn ich morgens mir einen Kaffee mache, bin ich nicht vorsichtig. Kann ich jetzt schon mal sagen.
Das ist auch ein Problem, was ich noch. Also, ich habe jetzt beschlossen, dass ich Kaffee mehr trinken möchte. Oder hin und wieder. Ich möchte. Das klingt jetzt komisch.
Das klingt richtig nach FOMO. So, oh nein, alle trinken Kaffee. Ich muss da jetzt rein. Ich muss jetzt mehr Kaffee trinken.
Nee, ich habe mich festgestellt, wir haben letztens aus Versehen einen anderen Kaffee gekauft, einfach weil der, den wir normalerweise kaufen, war nicht da. Und der schmeckte scheiße. Aber der schmeckte, nein, also der schmeckte per se nicht scheiße, der schmeckte eigentlich wie normaler Kaffee, aber ich habe festgestellt, dass einfach ich doch feststelle, dass ich mag anscheinend gewissen Kaffee ich gut finde. Und dann frage ich mich einfach, wenn das jetzt schon so ein Unterschied war, was ist da noch nach oben? Wir haben trotzdem nur einen bereits gemahlenen Kaffee, der in so Pads verkauft wird für so einen Automaten. Trotzdem was Schlechtes eigentlich. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich das eine deutlich lieber mag. Was ist jetzt also, wenn ich den Schritt weitergehe und einen richtig guten Kaffee trinke, in einem richtigen Setup? Vielleicht gefällt mir das ja viel besser.
Ja, du weißt auch schon, dass man das mal probieren kann in einem Café, ne? Es gibt ja so verschiedene so Läden, da machen die dir den Kaffee auf unterschiedliche Weise und da kannst du das mal probieren.
Ja, habe ich auch schon gemacht. Da waren auch Sachen dabei, die mir gar nicht geschmeckt haben, das kann ich auch sagen. Aber ich denke mir so, gerade zu Hause möchte ich mir vielleicht auch mal diesen Moment des Luxus gönnen. Auch wenn ich sage, eigentlich möchte ich dafür eine vollautomatische Maschine, aber das ist mir viel zu viel Space einfach auf dem, weißt du, in der Küche, die ist, da möchte man nicht so einen riesen Brocken stehen haben, sondern ich brauche was Kleines. Deswegen mache ich so die Baby Steps. Aber ich muss auf jeden Fall leider gestehen, liebe Fans, die ihr wisst, ich habe euch versprochen, dass ich mich da nicht einzecken möchte in diese Gesellschaft, aber schau mich an. Ich werde jetzt 30. So, was soll ich machen? Mir sind die Hände gebunden. Irgendwann muss man so Luxushobbys finden. Ich war jetzt gerade auf einer Geburtstagsfeier von einem Kumpel, der hat sich jetzt einen richtig teuren Flipper in sein Wohnzimmer gestellt. Man braucht halt einfach was. Irgendwas muss da sein, wo man sich drin aufleben kann, wo die Kohle halt irgendwie einfach so versickert. Das ist es doch, was man möchte. Andere Leute schnitzen in ihrer Hobby-Holzwerkstatt draußen in der Garage. Andere wiederum machen ihren Kaffee. Und wiederum andere haben eine Eisenbahn im Garten und einen Flipper im Wohnzimmer. Und ich denke mir, vielleicht brauche ich sowas auch. Und ich bin jetzt ja in so einer Lebensphase der Erkundung, weißt du? So wie du. Du bist ja auch ein Erkunder, hast du ja vorhin gesagt.
Entdecker,
Entschuldigung. Ja, und ich bin noch, du bist der Entdecker, ich bin der Erkunder. Ich suche nach den Dingen aktiv. Du entdeckst sie aus Versehen, auf dem Weg.
Ich bin ein Finder und du bist ein Sucher.
Ja.
So ist das nämlich.
Deswegen sitze ich auf dem Pferd hinten und drücke auf das und sag dir, bieg mal rechts ab gleich. Aber du bist vorne, ich glaube, da ist was. Diese Analogie fällt auseinander, glaube ich. Aber naja.
Da fällt mir ein, ich war auch letztens auf einem Geburtstag bei jemandem. Weißt du, was der hatte? Der hat einen Essensaufzug im Haus. Also aus der Küche nach oben auf dem Flur vors Schlafzimmer. Und das ist ja fast wie ein Rohrpostsystem, bloß in groß. Und deswegen hat das natürlich eine Faszination für mich. Der ist auch relativ groß, braucht kein Mensch, ne? Aber es hat was.
Klar.
Und was ich mich noch gefragt habe, wie ist das, wenn man da so eine Mikrowelle einbaut oder einen Ofen, dass du halt unten reinpackst, andrückst sozusagen und dann kommt es oben fertig an.
Das hat richtig Science-Fiction-Charakter.
Dass du die Travel-Time sozusagen benutzt.
Habt ihr den benutzt? Wie lange dauert das, bis der oben ankommt?
Ja, okay, es dauert 5 Sekunden oder so. Nee, länger. Aber es reicht, glaube ich, nicht mal für irgendwas in der Mikrowelle aufwärmen.
Ja.
Dafür brauchst du schon ein größeres Haus. Aber wenn du dir so ein Hochhaus designst, gibt auch so ganz viele Stadtplaner und so, die alles neu denken und wie ist die Zukunft, dann ist die Zukunft, dass du in deinem Wohnblock unten einen Essenslieferanten hast, der dir das nach oben senden kann, das Essen, und das unterwegs gekocht wird.
Da bist du schon richtiger Zukunftsdenker wieder.
Ja, richtig, richtig in Zukunft gedacht. Das Geile an dem Aufzug ist auch, so laut ist, dass alle, also ich glaube, es würden noch Nachbarn 3 Meter weiter. Weil das ist wirklich...
3 Meter,
Also wenn du auf dem Parkplatz draußen vorm Haus stehst, ist es jetzt nicht unglaublich laut, aber man könnte von wach werden, wenn man in dem Haus wohnt.
Ja.
Aber meistens ist man ja schon wach, wenn man den Aufzug bedient.
Stell dir mir auch vor, ich möchte dann eigentlich auch sowas haben wie, es gibt ja diese Sushi-Läden, wo du so Running-Sushi hast, wo dann so ein kleines Laufband ist. Hm. Und das brauchst du dann auch. Du hast die Kombination, dann schaffst du auch Strecke. Wenn das nicht nur im Aufzug fährt, dann essen, sondern dann kann das weiter auf so ein Band. Und dann fährt es dann an dir vorbei und liefert das einfach bis zum Tisch. Stell dir vor, du machst dann eine Party und dann fahren einfach die ganzen Snacks lang. Die fahren einfach so im ganzen Haus, fahren da so die Snacks vorbei. Finde ich geil.
Ich überlege gerade, wie ich das benutzen würde. Und wenn ich das in meinem Haus hätte, würde Folgendes passieren. Ich sehe, irgendwas fliegt rum, irgendein Gegenstand, der stört mich. Ich lege den aufs Band.
Ja. Und ab jetzt schön, dass ich nur noch alle 10 Minuten mit einem vorbeifährt.
Ja, 100% passiert das. Ich leg dich. Weil ich werde nicht irgendwo hingehen und warten, ja, bis er kommt, um ihn dann in den Müll zu schmeißen. Nein, genau, er wird jetzt ewig im Kreis
fahren. Genau, und dann hoffst du auf den Moment, dass du irgendwann vor dem Müll stehst und das Ding fährt gerade vorbei und denkst, ah, jetzt ist ein guter Zeitpunkt und dann schmeißt du es weg.
Irgendwann wird das Band ja komplett voll sein und dann ist es ja egal, wann ich zum Müll gehe.
Ja. Ich weiß vor allem, ich stelle mir gerade vor, wie du denn so krank bist oder so. Und dann ist das ganze Laufband besteht nur aus alten Taschentüchern.
Und so Teebeuteln und sowas.
Ja. Du, was mir gerade noch spontan einfällt, dass wir letzte Folge über meinen touristischen Ausflug geredet haben nach Indien. Ich war auf einer Hochzeit.
Oh no. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du da nicht so viel für mich berichten kannst. Also du kannst mich gerne als besser überzeugen. Weil ich liebe ja den bürokratischen Teil und ich habe das Gefühl, Indien ist da nicht so.
Du könntest 2 Stunden lange Sitzungen mit Priestern als bürokratischen Akt definieren, dann ist es genau dein Ding.
So. You get me intrigued. Also,
erstmal ist eine Hochzeit da ja nicht über einen Tag und so einmal so eine Veranstaltung, nein, sondern geplant waren 3 Tage. Es wurden jetzt so 2, sag ich mal. Ich sage ungenau, weil die eine ging bis 6 Uhr morgens. Deswegen könnte man sagen, das waren quasi 2,5 Tage. Tag 1 war so wie so eine deutsche. Familie war da, ich hatte einen Anzug an und so, ne? Und es gab ein bisschen Buffet und man hat so ein bisschen, ne, gesocialized und so. Der indische Touch kam dann dazu, als A, das 2,5 Stunden später anfing, aber das ist eine kleine Side-Note, aber Zeitrechnung funktioniert in außerhalb Deutschlands halt anders, das ist halt so. Nee, der Punkt war, es wurde indisch, als dann das Brautpaar kam. Die kam halt so lang eingelaufen, Leute machen Fotos und so, sah ganz cool aus. Ja, und dann fängt Musik an zu spielen und was machen sie? Fangen sofort an zu tanzen. Und zwar nicht irgendwie erster Tanz, so wie irgendein Walzer oder so. Nein, die haben eine richtige Choreografie gelernt und richtig delivered. Und dann ging es direkt fließend über den nächsten Song und dann kam irgendwie der Bruder noch dazu und die Mutter und so. Und dann haben die da mit rumgedanced. Naja, da kam der Magic Moment. Dann yours truly musste dann mit auf die Tanzfläche. Ich habe dann nämlich am Tag vorher noch mit meiner Frau zusammen spontan eine große Choreografie über die Backstreet Boys gelernt. Und da mussten wir auch delivern. Und dann waren da so eine Gruppe, was waren wir? 8. 8 Europäern, die dann da mit dem Brautpaar schön Backstreet Boys tanzt. Und das haben die Leute richtig gefeiert. Und die waren alle so, wow, und nur Fotos und so. Das ist ja sowieso so ein Ding, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt hatte, aber du kommst nach Indien und ständig wirst du angehalten und gefragt, ob die Leute von dir ein Foto machen können oder mit dir zusammen. Und dann machst du dich auf so eine Hochzeit und dann ist natürlich all eyes on you, so, ne? Und wenn die dann auch noch tanzen, das ist natürlich dann absolut mindblown. Tag 2 war dann mittags so reine Rituale, so da war so ein Priester und dann saßen die da. Alle waren so bunt gekleidet, also alle in einer Farbe, so gelb und orange. Und dann saß der Priester da und hat die ganze Zeit irgendwelche Essen in die Hand genommen, hat irgendwas gesagt, habe ich natürlich nicht verstanden, hat das dann dem Bräutigam gegeben. Der Bräutigam hat das auch festgehalten und musste es weitergeben an die Braut und so. Und so haben die ganze Zeit so quasi so eine Art Opfergaben oder so sich so rumgereicht und am Ende wurde es weggelegt und dann kam das nächste und dann kam so eine Banane und dann kam so ein bisschen Reis und dann kam so ein bisschen Zeug und so und währenddessen.
Aber gegessen wurde das nicht? Oder am Ende? Oder
wie? Nee, es war einfach, wurde dann so als Segen quasi rumgereicht. Manche Sachen mussten sie, glaube ich, irgendwie trinken oder so tun, zumindest als ob. So mit ein bisschen Wasser in die Hand und so und macht das jetzt mal, trinkt das jetzt mal. Und dann die Braut, die konnte auch nur Deutsch und Englisch und der Typ hat natürlich auf Hindi geredet und dir wurde dann immer zugeflüstert: Ja, ja, mach mal das und mach mal das jetzt. Oder der Priester dann. Der hat ultra schnell geredet, so ungefähr.
Ja, der macht das nicht zum ersten Mal.
Genau.
Der will ja auch noch
ordentlich Hause. Ordentlich Zunder drin. Und währenddessen musste er stoppen und ihr suggerieren so, jetzt mach mal was. So, und dann guckt sie ganz verdutzt und entweder flüchtet ihr gerade jemand zu, was sie jetzt tun soll, oder es wurde klar und sie muss irgendwas schlucken oder trinken oder so. Ja, und das ging so 2,5 Stunden, glaube ich, mit dann noch so Kurkuma-Paste ins Gesicht schmieren und sich anmalen und Familienmitglieder ergeben quasi, die Braut und den Bräutigam und so. Das hat auch lange gedauert. Und das ist ja vielleicht eigentlich so ähnlich wie du das möchtest, nur halt
Ja, da gibt es ein Protokoll und da muss man sich dran halten und das wird von einem gefordert und das ist eintönig und monoton.
Richtig. Und da gab es auch klare Abläufe. So, es war jetzt, als nächstes kommt das und das und dann wird, und dann kommt der kleine Junge und dann kommt das Pferd und dann kommt und so weiter.
Es kam da ein Pferd?
Es kam ein Pferd, genau. Und dann abends ging es erst richtig los. Da hörte man die ganze Zeit schon Trommeln. Da war so ein richtiges Orchester, das stand die ganze Zeit vor, also wir haben uns im Hotel gefeiert, haben sie vom Hotel rumgetrommelt. Ja, und da war so ein Turban-Typ, weil es gab auch für immer, es gab so Profis, ne, habe ich ja, glaube ich, schon mal.
Ein Turban-Typ.
Ja, das ist ein Typ, dessen Aufgabe es war, die Turbane zu binden. Der wurde dafür bezahlt.
Ach so, ich dachte, das ist ein Typ mit einem Turban.
Nein, das war der Turban, ja, der hatte auch einen Turban selber, aber nein, der war zuständig dafür, Turbane zu machen.
Ah, so.
Der Bräutigam hatte natürlich einen eigenen Turban-Typen, weil der halt einen krasseren Turban hatte. Aber alle haben so einen Turban bekommen. Dann kam die nächste Part der Veranstaltung, da musste der Bräutigam dann da sitzen. Alle Frauen dort haben ein ganzes Team aus 3 Make-up-Leuten gehabt, die den eingekleidet haben mit Saris und geschminkt und so. War eine ganz krasse, große Nummer. Dann sitzt da der Bräutigam mit einem Schwert auch natürlich, klar, mit einem Säbel. Sitzt er da, daneben ein kleiner Junge, den wird er überhängt mit Geld. Dann war wieder diese Geschichte mit der Priester ist da, rede ganz schnell und gibt ihm wieder Sachen in die Hand und wieder zurück und wieder in die Hand und wieder zurück und dann weitergegeben an den kleinen Jungen und dann an die Mutter und so weiter und so fort. War quasi wieder ein bürokratischer Akt. Und dann gibt es auch einen ganz klaren Ablauf, so und so hat es abzulaufen. Dann kommen die Familienmitglieder und sagen herzlichen Glückwunsch oder so oder ne, machen irgendwas. Dann kommen die anderen dazu, dann geht das so durch, nach Rang in der Familie, so wie ich es verstanden habe. Also ne, erst die Eltern, dann die Geschwister, dann die Onkel und so weiter. Ja, und dann hörst du die ganze Zeit das Trommeln, das von dem Orchester oder von dem, wie nennt man das, Musikzug. Und dann geht man so runter, also wir waren oben im ersten Stock und wir sind dann runtergegangen ins Hotel und dann kommst du raus und steht halt ein Pferd. So ein voll eingekleidetes, dekoriertes Pferd. Der Typ, hinterhinter steht ein Typ, der hält so einen riesen Schirm, der so auch so geschmückt ist und davor ist ein ganzes Orchester und spielt mit lauten Trommeln und so weiter und so fort. Und dann muss der Bräutigam da rauf, dann fängt die Familie drumherum an zu tanzen, tanzen davor, tanzen um das Pferd rum und um ihn herum quasi. Und dann reitet er los, das war halt ein Reiten von guten 20 Metern, weil das quasi einmal den Parkplatz rüber war. Ich glaube, so symbolisch reitet man dann bis zum Tempel und von da aus weiter sozusagen. Aber das war jetzt halt nur so Symbolik. Das heißt, wir sind vom Parkplatz runter. Er ist vom Pferd runter, das Pferd wurde eingeladen, alle wurden eingeladen, alle sind im Auto weitergefahren und dann zur nächsten Location.
Ist der Junge, habt ihr den gemietet? Muss man sich einen Jungen mieten oder gehört er zur Familie?
Der Junge ist irgendwie ein Neffe oder so.
Okay, aber es muss zwingend ein Junge sein. Und wenn man keinen hat, dann muss man sich den mieten oder was? Weil zwingend ein Junge...
Ich nehme an, das Orchester bringt dann einfach einen kleinen Jungen mit. Wahrscheinlich.
Okay, so habe ich mir das nämlich auch fast schon vorgestellt. Dass du da so eine Hochzeit buchst und die haben dann auch so ein Repertoire an Jungen. Die
sich der Junge hat übrigens, der kommt gut dabei weg. Ich habe gehört, dass... der Bräutigam wurde mit unglaublich viel Geld geschmückt. Also dem wurde so Geld umgehangen. Wie eine Riesenkette, wo richtig Scheine, komplett alles voller Scheine ist. Und dem kleinen Jungen auch. Und soweit ich gehört habe, darf der kleine Junge das behalten. So, also es ist ein ganz guter Deal für den am Ende. Ich glaube, der hat da richtig Zunder mitgenommen. Und musste dafür nichts tun. Der saß wirklich nur da. Der saß nur da und saß mit auf dem Pferd. Also eigentlich ein Top-Deal. Ja, und dann wurde es, dann ging es erst richtig los. Dann kam euch diese Veranstaltung mit, von dem man immer hört, von so riesigen Hochzeiten, wo jeder eingeladen ist. Hier waren es nur so 200 Leute, vielleicht auch nur so 150. Nur die Familie des Bräutigams hat eingeladen, weil die Braut kommt aus Deutschland. Und da waren halt unglaublich viele Leute trotzdem. Aber die haben sich auch null dafür interessiert. Wir sind da angekommen, großer so ein Zug von Menschen kommt rein mit Braut und Bräutigam und quasi so Entourage dahinter, zu der wir auch gehörten. Wir wurden auch immer gesagt, ja, stell dich mal da mit hin und so, damit ihr mit auf den Fotos seid, ihr Europäer. Das hat die Leute so ein bisschen interessiert. Dann gab es so Szenen, wo wir integriert wurden, weil ich wurde ja als Onkel und als Cousin gehandelt, der Braut. Obwohl ich nicht mal wegen der Braut da war, sondern wegen des Bräutigams, aber davon mal abgesehen, war ich quasi Leihfamilienmitglied. Weil die Familie der Braut übergibt den Familienmitgliedern, die auf gleicher Ebene sind, also Onkel zu Onkel, übergeben die halt Geld, und so einen Blumenkranz und so weiter.
Ist das Portemonnaie rausholen?
Das heißt, ich habe von der Mutter des Bräutigams einen Briefumschlag bekommen. Den habe ich an ihren Bruder weitergegeben. Und der Bruder hat es nachher heimlich zurückgegeben. Und die Mutter wollte es aber auch nicht annehmen, habe ich so mitbekommen. Ich meine, den behalt mal, und er hat es dir trotzdem zugesteckt. Und ich musste dem eine Blumenkette umhängen. So, dann gab es eine kleine Fotosession von uns beiden, wir haben uns die Hände gegeben, haben in die Kamera gelächelt. Und dann habe ich wieder hinten angestellt, weil ich ja nochmal dran war, weil ich nochmal als Cousin agieren musste.
Du hast diese Regeln und die Hochzeit, wahrscheinlich wird es sonst die schlechteste Hochzeit aller Zeiten und die Welt geht unter. Und wenn die Person keine Onkels hast, muss jemand so tun, als wäre er ein Onkel oder
so
was?
So ungefähr. Also ich weiß nicht, ob das so muss oder ob man das jetzt einfach so gemacht hat, weil halt sie hatte aus Deutschland halt ihren Bruder dabei und ihre Mutter so. Ja. Und entsprechend, und halt ein paar Freunde. Und die Freunde haben dann halt, sind dann eingesprungen. Ja, weil es nicht mal mengenmäßig gereicht hat, musste ich dann sogar auch noch mit einspringen. Weil es dann auch nur die Männer machen und so, und es gab halt einfach nicht genug Männer auf ihrer Seite.
Hast du ein Schwert bekommen dafür denn für diesen Akt?
Nein, aber ich durfte es kurz halten von dem Bräutigam. Es war ganz schön schwer.
Ja. Und die Gäste, die da waren, die waren da, weil sie eingeladen werden, aber nicht, weil sie Bock hatten auf den Kram.
Exakt, oder was, die haben mich danach, als der Gag weg war, dass das ja so viele Europäer sind, haben sich das also null mehr dafür interessiert. Ja, achso, direkt danach wurden wir von ganz vielen Leuten so immer so, wow, cool, Daumen hoch und so. Die haben kein Wort Englisch geredet oder nur so ganz bisschen und fanden es richtig geil, dass wir da waren, wollten uns das irgendwie mitteilen. Und dann, als dieser Moment dann vorbei war, hat es die Leute null mehr interessiert, was überhaupt abgeht. Die saßen dann irgendwo, haben sich unterhalten untereinander. Und dann war noch so große Aktion. Ich als Onkel musste ja nun auch weiterhin mitmachen. Ich war dann bei der Braut und musste über der quasi, also bei ihrem Einlauf quasi in den Bereich, es war alles draußen. Sie kamen so aus dem Gebäude raus und wir sind hinter, um sie herum standen wir, ihr Bruder und die anderen, und haben so eine Art Blumenkranz über ihrem Kopf getragen, wie so eine Art Dach. Das hat die Leute aber null interessiert.
Aber vielleicht ist es auch ein Zeichen von Respekt. So.
Man kommt da halt hin, so, man wurde halt eingeladen, und da hat man sehr schnell gemerkt, warum sie eigentlich da waren. Dann war nämlich der offizielle Part vorbei, dann hieß es, Buffet ist eröffnet. Instant waren alle Leute beim Buffet. Das Buffet war übrigens auch riesig, also wirklich riesig, riesig. Das hatte bestimmt eine Länge von 50 Metern oder so, diese ganze Essensauswahl. Und die Leute waren dann alle am Essen und danach war alles leer. Einfach. Es war nur noch die Familie da gefühlt, aber in so einem riesen Saal halt, Riesenbuffet, und draußen war nochmal alles voller Platz und mit Bar und.
Ist das denn üblich, dass das so läuft? Hast du das mal nachgefragt?
Es war halt auch sehr spät, wir sind ja auch richtig spät gekommen. Es ging halt, um 19 sollte es losgehen und wir waren 20 vor 10 da. Das heißt, die Leute hatten auch, glaube ich, gar keinen Bock mehr. Ich will jetzt nicht sagen, dass es immer so ist. Aber das war jetzt auch nicht verwunderlich, so, wenn erst um, weiß nicht, 10.20 Uhr dann das Buffet eröffnet wird und du bist quasi wegen des Buffets da und wenn man das aus Höflichkeit so mit, man kommt da vorbei, dann hat man auch nicht mehr so richtig Bock, nehme ich an. Ja, und übrigens, die Location war richtig geil, also die sah richtig pompös aus und die war überall so richtig Instagrammable. Damit sie dann bei Instagram gut aussehen, gibt es auf diese Location ultra viele einfach nur Spots, die nur da sind, weil die gut aussehen. Da waren so Gemälde, die standen dort auf so einer Staffelei, drumherum ein bisschen Blumen. Und davor so einfach so Stühle, so wie so ein Thron, nebeneinander. Und du konntest dich halt vor dieses Bild setzen. Und dann haben wir natürlich auch Fotos von gemacht, klar. Halt so richtig königlich, so richtig elitär. Du machst halt so ein richtig gestelltes Bild vor einem Gemälde. Und dann so Schriftzug in so moderner Instagram-Schrift. Wie soll ich, also so, weißt du, so richtig so mega kursiv. Wie kann man das, so eine Schrift, so eine Font, die auch auf so Motivationskarten stehen würde, weißt du, auf diesen Bildern, wo du das Meer siehst und dann sagst du, und dann steht da drüber, nimm dir die Ruhe, du bist der Sturm oder so. irgendwelche Motivationssprüche. So in dieser Font, davon gab es ganz viel, gab es so Orte mit Better Together und da kannst du dann Pärchenbilder machen und.
The chase is better than the catch.
Ja, ein kleines gute Referenzchen reingebaut, schön. Ja, auf jeden Fall war mega cool, war mega pompös, mega Instagrammable. Und dann war alles leer und dann ging auch die echte Veranstaltung erst los. Wir haben nun schon 2 Tage hinter uns, aber die echte Veranstaltung kam noch. Die kam nachts um 1, kam das echte Ritual, wo die dann tatsächlich vermählt wurden quasi, wo die auch antworten mussten mit, ja, ich mach quasi, ich glaube 7 Schwüre muss man dann machen und so. Und dann laufen die immer um so ein Feuer rum und dann war wieder mit, wir geben Essen in die Hand und wieder weiter und dann kommt die Mutter dazu und kriegt auch was und. Ging auch so 2,5 Stunden oder so mitten in der Nacht. Geht dann auch los, basierend auf irgendwelchen Astrologie-Sachen mit, wenn die Sterne so stehen, dann passiert das um die und die Uhrzeit. Ja, super interessant. Ging richtig lang und wir waren am Ende um 6 oder was im Bett.
Amazing.
Und der dritte Tag wurde einfach abgesagt. Eigentlich sollte es da noch mehr Rituale geben. Die haben die dann heimlich sozusagen gemacht, ohne...
Aber die Götter haben dann gesagt, nee, ist okay.
Es reicht.
Oh, wir haben alles gesehen. Ja. Wir haben jetzt auch keine Bananen mehr auf Vorrat, die man noch vergeben kann.
Die Braut und auch der Bräutigam hatten am Ende einfach original überhaupt gar keinen Bock mehr auf noch mehr Rituale und so. Ja, und das war das Haupterlebnis. Also ich habe das mal miterlebt. Ich habe mitgetanzt. Ich habe Bollywood übertreibt natürlich, aber es ist schon auch ein bisschen so. Da wird richtig viel getanzt. Es gibt Pferde, es gibt Schwerter, es gibt viele Leute, Musik. Also es ist wirklich, die Checkboxen wurden schon auch alle erfüllt.
Spannend.
Aber ich muss auch sagen, jetzt, wo ich es mal gemacht habe, ich muss jetzt nicht unbedingt noch mal hin. So. Ich glaube, nein, ich meine jetzt zu so einer Hochzeit. Es ist auf jeden Fall cool gewesen, das mitzuerlebt zu haben. Aber ich glaube, ich würde auch sehr schnell so agieren, dass ich sagen würde, ja, irgendwie, ne, hat man schon gesehen. Und dann weiß man auch, wie lange Dinge dauern und so.
Und du gehst dann nur fürs Buffet hin.
Genau, ich wäre genauso. Und ich habe mir auch gemerkt, so die Leute, die sind halt, da ist richtig Saison, ne? Also da was. In dem Zeitraum, in dem wir jetzt da waren, war überall immer Hochzeit. Und die Leute waren sicherlich schon in dem Jahr auf bestimmt 5 Hochzeiten in den letzten paar Monaten allein, oder in den letzten Monaten wahrscheinlich. So allein das Brautpaar selber musste zu einer anderen Hochzeit noch am Wochenende danach. So. Und die war sogar in der gleichen Location. So. Also, da ist richtig Hochzeitssaison, die voll ausgefüllt wird. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schnell, sehr langweilig. Und so hat man dieses Einmal-Erlebnis, ist, glaube ich, perfekt. Da hat man da so einen Taste von bekommen. Ja. Und mehr machen würde, das ist dann ist man davon genervt. So war es perfekt, muss ich sagen.
Ja, wundervoll. Dann sind wir durch mit den 3 Folgen Mathis war im Urlaub. Und nächste Woche begeben wir uns auf neue Abenteuer.
Bis dahin könnt ihr uns bei iTunes und bei Spotify eine gute Bewertung geben und bei lufthieroben.de vorbeischauen. Dort findet ihr auch die Links dazu. Kommt gerne bei uns im Discord vorbei. Und bis dahin.
Bleibt gesattelt, haltet Zügel fest und wir sehen uns beim Ritt in den Sonnenuntergang.
Namaste.